Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, Sie heute Abend ein wenig durch unsere Sendung begleiten zu dürfen. Ein herzlicher Gruß geht auch nach Südtirol an alle Hörerinnen und Hörer, die uns dort über Radio Maria zugeschaltet sind. Unser Thema heute, die Leiblichkeit des Menschen aus philosophischer Sicht. Es ist von einigen im 20. Jahrhundert gemutmaßt worden, alle philosophischen Fragen ließen sich letztlich auf Fragen nach der Leiblichkeit des Menschen einreduzieren. Nun, wie immer man dazu steht, Tatsache ist, dass die menschliche Leiblichkeit zu den entscheidenden Fragen der Philosophiegeschichte, mindestens jedenfalls zu den entscheidenden Fragen der philosophischen Anthropologie, also der Lehre des Menschen oder der Lehre vom Menschen, gehört. Christen nun wiederum betonen darüber hinaus gar die Ewigkeitsrelevanz von Leiblichkeit. Gottes Selbstoffenbarung in Jesus Christus, dessen bleibende sakramentale Gegenwart und Wirksamkeit, vollendeter Zustand des Menschen in einem verklärten Leib und so weiter. Was also, so lautet unsere heutige Frage, bedeutet denn nun ganz grundlegend die Leiblichkeit des Menschen aus philosophischer Sicht? Dazu ist uns der Philosoph Professor Dr. Jörg Splett zugeschaltet. Grüß Gott, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Sie sind im Jahre 1936 in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München studiert, waren nach ihrer Promotion Assistent des großen Karl Rahner und seit 1971 Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Zugleich haben Sie parallel eine Gastprofessur inne gehabt an der Hochschule für Philosophie in München. Sie sind nebenbei auch in der Erwachsenen-, Lehrer- und auch Priesterfortbildung tätig. Sie haben sich durch eine reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Zwei Ihrer Bücher möchte ich besonders herausgreifen. Das eine heißt Freiheitserfahrung, Vergegenwärtigungen christlicher Anthropotheologie. Es ist erschienen in Köln im Patristischen Zentrum Koinonia Oriens im Jahre 2006 bereits in der dritten Auflage. Und im selben Jahr ist in der zweiten Auflage auch im selben Verlag das Buch erschienen, Leibhaftig lieben, Leiblichkeit, Geschlechtlichkeit und Würde der Person. Nun, eine erste Frage. Sie sind Anthropologe, Sie befassen sich als Philosoph hauptsächlich mit dem Menschen. Nun sind ja im Laufe der Geschichte viele Definitionen für den Menschen angeboten worden. Die Frage, kann man das denn überhaupt definieren, was der Mensch ist? Und wenn ja, wie würden Sie das tun? Wie würden Sie den Menschen definieren?
Ja, definieren kann man alles, wenn man nur weiß, was die Grenzen nochmal der Definition sind. Die holen ja nicht die ganze Wirklichkeit ein, sondern nur so das Zentrale. Die berühmteste und vielleicht älteste abendländische Definition ist sicher die, dass er ein Lebewesen, wo sagen wir ein Tier ist, das die Sprache hat. Wird also ausgegangen von der Einordnung hier in den Kosmos und dann unterscheidet er sich durch die Sprache. Ich persönlich würde lieber sagen, er ist ein Freiheitswesen, das gerufen ist zu leibhaftiger Antwort, zu gelebter Antwort.
Vielen Dank für diesen Einstieg. Was das genau bedeuten könnte, das werden Sie sicherlich in Ihrem Referat uns noch darlegen. Wir freuen uns nun darauf. Bitte, Professor Splett.
Vielen Dank, ja, verehrte Hörerinnen und Hörer. Man sagt ja, das Christentum sorge sich eigentlich nur um die Seele, der Leib sei unwichtig. Eine weit verbreitete Meinung. Und wenn etwas so weit verbreitet ist, dann ist vielleicht auch etwas dran, sogar auch unter Christen. Man kann sich ja fragen, wer hätte niemals Probleme mit seinem Körper? Das mühsame Laufen lernen am Anfang, Schwäche und Unvermögen des Kindes, die Nöte der Pubertät. Und hat man sich dann so in sich hineingefunden, fühlt man sich bei Gesundheit dann wohl in seiner Haut, dann ist schneller, als man gedacht, das Alter erreicht. Man sagte, das sei das Überraschendste, was es gibt. Und vom Alter hat man gesagt, wenn man da aufwacht und es tut einem nichts weh, dann ist man tot. Verständlich darum, dass es in einem Platon-Text heißt, die Seele, das ist der Mensch. Und dieser Sicht, die im Osten wie im Westen heimisch ist, die auch die Idee der Seelenwanderung trägt, der widerspricht die biblische Botschaft von Gottes Schöpfung aus Freigebigkeit. Gott ruft nicht nur jeden und jede persönlich beim Namen, er bereitet uns einen Leib für unsere Antwort auf seinen Anruf. Und hier ist nun wichtig, dass Leib mehr als Körper besagt. Leider ist dieses schöne Wort Leib bei uns einigermaßen aus Übung gekommen und außer Gebrauch gekommen. Es kommt von der Wurzel Liv, das heißt Leben, lebendig. Wir haben noch so Ausdrücke wie jemand leibt und lebt. Körper ist ein dreidimensionales Gebilde. Dann, in dem steckt man drin irgendwie, man hat ihn. Aber Menschen sind selbst leibhaftig. Man kann sagen, ich bin mein Leib. Ich würde auch nicht sagen wollen, mein Leib ist ich, aber ich bin mein Leib, das kann man schon sagen. Zum Beispiel ein Gedanke ist ja nur dann nicht gleich wieder schwupps weg, wenn man ihn sich wenigstens selber gesagt hat. Und eine Liebe ist keine, die sich nicht irgendwie in Taten und Worten realisiert. Also das ist die Spannung, die hineinkommt. Was ist da nun Leib? Zunächst denkt man ja nicht drüber nach, sondern man erlebt ihn in Frische, in Abmattung, in Müdigkeit, in Schmerz, in Lust, in Hunger, in Durst, in Sättigung und Stillung. Aber warum soll man nicht auch über das, was man erlebt, versuchen nachzudenken? Wir haben ja eingangs angefangen schon mit einer Definition. Wie könnte man jetzt Leib definieren? Ich möchte vorschlagen, ist es die Weise, wie ich da bin für andere. Sowohl als Objekt, weil ich leiblich bin, kann ich gehört, gesehen, berührt, verletzt und beglückt werden. Und als Subjekt, weil ich ein Leib habe, kann ich auf andere einwirken. Der Leib hat natürlich auch einen Körperaspekt, Gewicht, Maße, Ausdehnung, dergleichen. Aber in seinem Kern ist er die Weise, wie jemand da ist. Das hat Karl Rahner, hat dafür den Ausdruck Realsymbol verwendet. Das ist ein schwieriger Begriff, ich werde ihn gleich ein bisschen erklären. Das ist nämlich eine philosophische Methode, schwierige Dinge durch andere schwierige zu erklären, in der Hoffnung, beides wird dann verständlicher. Sehen wir mal, wie das hierbei wird. Also, Leib, die Weise, wie ich da bin, Realsymbol, sagt Padrana, ist die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Was ist damit gemeint? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir kennen alle den Text aus dem 1. Korintherbrief, das 13. Kapitel, das sogenannte Hohelied auf die Liebe. Dort ist davon die Rede, dass man seine Habe den Armen hingeben kann und doch nicht lieben. Also sind die Taten, dass ich die Habe den Armen hingebe, nicht Liebe, denn man kann sie tun ohne Liebe. Umgekehrt, wenn jemand sagt, er sei ja randvoll Nächstenliebe, nur fehle ihm die Gelegenheit, dann wird man sagen, mach mal ein bisschen langsam. Wenn sich etwas nicht zeigt in solchen Taten und Worten, dann ist es auch nicht da. Also, Liebe wird wirklich, verwirklicht sich in Taten und Worten, die selber nicht Liebe sein müssen, weil man sie auch ohne Liebe tun kann. Das Wort ist nicht der Gedanke. Aber der Gedanke ist weg, wenn ich mir ihn nicht sage. Ich schlage vor, wir nehmen so ein Konzentrat von Leib, um das näher zu bedenken. Und das, finde ich, ist die Sprache. Sokrates soll zu einem jungen Mann gesagt haben, sprich, damit ich dich sehe. Sprache, könnte man sagen, ist ein Geflecht, ein System von Zeichen, in denen man Informationen gibt. Man gibt Zeichen, man informiert über Gedanken, Erlebnisse oder wie auch immer und der andere hört das. Das ist so eine übliche erste Annäherung an das, was Sprache heißt. Aber Sprache ist nicht bloß dafür da, dass sie Zeichen gibt, was ja auch schon die Tiere tun und dann bewusster und begrifflich der Mensch, sondern ich kann mit der Sprache auch Dinge tun, nicht bloß sagen. Wenn ich sage, ich vergebe dir oder ich sage meine Mitarbeit zu, dann sind das nicht Sätze, bei denen man fragt, ist das wahr oder falsch, sondern dadurch, dass ich das sage, habe ich ja etwas getan. Wenn mir gesagt wird, ich verzeihe dir oder wenn der Richter mir sagt, ich verurteile Sie jetzt zu 2 Jahren Gefängnis, mhm,